bevor wir jetzt zur Predigt kommen, möchte ich gerne den Predigttext für heute vorlesen. Der steht in Hesekiel 1, ein paar Verse daraus. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestürmer Wind vom Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. Und Glanz war rings um sie her. Und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln, an ihren vier Seiten. Die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel berührten einer den anderen. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren. Und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren. Und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet. Je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter, wohin der Geist sie trieb. Dahin ging sie. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand hier ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich. Und sie waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Nach allen vier Seiten konnten sie gehen. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und sie hatten Felgen, und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier Rädern. Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen. Oben über ihren Häuptern ausgebreitet, dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem anderen, und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse, wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen, und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die sehr wertschätzende Begrüßung. Tabitha hat gesagt, ich komme aus Landau. Ich vermute, die meisten würden das auf der Karte nicht finden, oder? Rheinland-Pfalz, südliche Weinstraße, das ist die Weinregion Deutschlands. Vogtland gibt's ja kein Wein, habe ich mir sagen lassen. Wenn ihr in Zukunft im Supermarkt geht, Wein kauft, immer den Pfälzer Wein nehmen. Ja, nicht Mosel oder Rheinhessen und schon gar nicht Frankreich oder so, sondern Pfälzer Wein, ihr werdet's nicht bereuen. Ich beginne meine Predigt heute mit einer These und die lautet, unser Gott ist zu klein. Ich habe 1999 mit dem Theologiestudium begonnen, da könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie alt ich schon bin. Und bevor es losging, hat man uns einen Stapel Unterlagen geschickt und unter anderem den Vorschlag gemacht, wir könnten zur Vorbereitung des Studiums, also bevor es richtig losgeht, ein Buch lesen. Das hieß oder heißt Gott erkennen von James Packer. Hatte ich vorher nie gehört, heute weiß ich, es ist einer der christlichen Klassiker, solltet ihr alle mal gelesen haben. Gott erkennen von James Packer. Und die Kernbotschaft dieses Buches lautet, oder eine der Hauptmessages dieses Buches lautet, dein Gott ist zu klein. Und unter anderem schreibt James Packer in diesem Buch, er hat es hier auch auf PowerPoint, wir sind moderne Menschen und moderne Menschen gefallen sich zwar in großen Ideen über den Menschen, aber sie begnügen sich in der Regel mit ganz kleinen über Gott. Wir denken gern groß von uns und sind oft sehr schnell auch als Christen dazu verleitet, über Gott relativ klein zu denken, weil wir ja sagen, Gott ist ein persönlicher Gott. Gott ist ein nahbarer Gott und das stimmt ja auch. Die Gefahr ist nur, wenn wir nur die Nähe und nur das persönliche Gottes betonen, dann schrumpft er irgendwie auf menschliches Maß zusammen. Und dann ist er nicht mehr der Ewige, der Grenzenlose, der Allmächtige, sondern irgendwie der ganz menschliche, zwar nahbare, aber irgendwie auch schwache und zusammengeschrumpfte Gott. Eure Predigtserie, ihr seht es hier vorne, heißt Gott ungezähmt. Und in dieser Predigtserie geht es darum, dass ihr euch in jedem Gottesdienst eine Eigenschaft Gottes anschaut und die Frage stellt, was hat diese Eigenschaft mit meinem alltäglichen Leben zu tun? Wie verändert diese Eigenschaft mein Dasein? So, Montag, Dienstag, Mittwoch in meinem Alltag. Und heute geht es um die Herrlichkeit Gottes. Und die Frage ist, wenn wir uns diese Herrlichkeit anschauen, die Größe Gottes, die überragende Majestät und Erhabenheit Gottes, wie verändert das unsere alltägliche Existenz? Wie verleiht das unserem Glauben und unserem Leben eine neue, starke innere Kraft und Dynamik? Darum soll es heute gehen. Und wir haben den Predigttext eben gelesen, gehört und ich vermute, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere gedacht hat, was ist denn jetzt kaputt? So, ich vielleicht sagst du, hey, ich bin hierher gekommen, ich taste mich so langsam ein bisschen an den christlichen Glauben ran, ich weiß noch gar nicht, was ich von Jesus und Kirche fürs Vogtland und Herzfabriken und dem ganzen Paket irgendwie halten soll und jetzt kommt er hier um die Ecke mit so einem total abgefahrenen, verrückten Text aus dem Alten Testament von einem Propheten, von dem ich noch nie was gehört habe, geht's eine Nummer kleiner vielleicht? Ja, vielleicht hast du dir ein bisschen was Leichteres gewünscht, was besser Verständliches. Kann ich total gut nachvollziehen. Aber du könntest es auch mal von der anderen Seite betrachten und sagen, in dieser Kirche, ja, in der Kirche fürs Vogtland kriegst du, man könnte sagen, the real stuff. Ja, das Echte, das Wahre, das Tiefe. Hier wird nicht irgendwas einfach künstlich vereinfacht, ja, damit es ein bisschen leichter eingängig ist, sondern es gibt das Echte, das Tiefe, wir könnten sagen das Schwarzbrot, wo man vielleicht ein bisschen länger dran kauen muss, aber am Ende ist es viel, viel nahrhafter als irgendwie so eine Scheibe weißes Toastbrot. Also kauen wir ein bisschen dran und ich will versuchen, euch diesen Text heute Morgen so aufzudröseln, dass er wenigstens halbwegs verständlich wird, aber vor allem, dass er emotional und auch kognitiv irgendwie uns als ganze Personen erreicht. Und wir tun das, indem wir drei Fragen beantworten, nämlich erstens, was ist die Herrlichkeit Gottes? Zweitens, wie reagieren wir auf die Herrlichkeit Gottes? Und drittens, wie finden wir Zugang zur Herrlichkeit Gottes? Wie werden wir erfasst von der Herrlichkeit Gottes? Es geht also um die Definition erstens, es geht zweitens um unsere Antwort und drittens um den Zugang. Definition, Antwort und Zugang. Der Prophet Hesekiel beschreibt hier im ersten Kapitel seines Buches seine Vision, seine Sicht der Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht habt ihr eben gedacht, so beim Hören dieses Textes, man versteht gar nicht so ganz genau, was er eigentlich beschreibt. Es ist schon ziemlich abgefahren mit Feuer und Kristall und Regenbogen und irgendwelchen Rädern, die sich bewegen in alle Richtungen so ineinander und irgendwelche Gestalten mit menschlichem Gesicht und allem möglichen Löwe und Stier und alles mögliche durcheinander und Augen und so. Was ist hier los? In Vers 28, also ziemlich am Ende dieses Kapitels, da wird das Ganze so zusammengefasst. Wir könnten wörtlich hier übersetzen: Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Also Hesekiel sagt nicht, Freunde, genau das ist die Herrlichkeit Gottes, sondern er sagt, ich versuche es euch zu beschreiben, aber eigentlich ist es unbeschreiblich und alles, was ich euch geben kann, ist das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit. Das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit. Und wenn ihr irgendwelche theologischen Abhandlungen lesen würdet über die Herrlichkeit Gottes, dann merkt ihr, selbst den Cheftheologen fällt es schwer, die Herrlichkeit Gottes ganz treffend auf den Punkt zu bringen. Was ist es eigentlich? Und wir fahren wahrscheinlich am besten, wenn wir festhalten, dass die Herrlichkeit Gottes die kombinierte Gesamtsumme aller seiner grandiosen Eigenschaften ist. Okay, halten wir das mal fest. Die Herrlichkeit Gottes ist die kombinierte Gesamtsumme aller seiner grandiosen Eigenschaften. Alles zusammengenommen. Und das wird hier bei Hesekiel angedeutet. Und das drösen wir ganz kurz auf. Also da gibt's diese Gestalten. Und die haben so verschiedene Gesichter. Da gibt's das menschliche Gesicht. Das menschliche Gesicht ist ein Symbol für Weisheit und Verstand. Dann gibt's den Löwen. Wofür steht der Löwe? Der Löwe repräsentiert die göttliche Stärke. Gott ist stark. Und dann gibt's den Stier, das war im alten Vorderen Orient ein Fruchtbarkeitssymbol. Das heißt, damit ist angedeutet, Gott ist der Geber allen Lebens. Und dann haben wir am Ende noch den Adler. Wofür steht der? Der steht für Schnelligkeit und für Beweglichkeit. Gott kommt schnell überall hin, er ist überall. Und dann haben wir diese Augen, diese vielen Augen auf den Rädern. Was ist das? Das ist die Allwissenheit Gottes. Gott sieht alles. Ganz viele Augen. Und wofür stehen die Räder, die sich überall hin bewegen, gleichzeitig irgendwie in alle Richtungen? Ja, Gott ist überall. Es ist die Allgegenwart Gottes. Und all das zusammengenommen sieht Hesekiel und erscheint uns zu sagen, hey, ich sehe die Gesamtsumme aller herrlichen, grandiosen, großartigen Eigenschaften Gottes. Das ist die Herrlichkeit Gottes, das alles zusammengenommen. Und auf dieser Grundlage können wir jetzt drei Dinge sagen über die Herrlichkeit Gottes. Drei Dinge, die ihr euch merken könnt, wenn ihr die Frage stellt, was ist Gottes Herrlichkeit? Erstens, die Herrlichkeit Gottes meint seine unendliche Jenseitigkeit. Das ist ein Begriff, den der Theologe Timothy Keller geprägt hat, der mir mehr über die Herrlichkeit Gottes beigebracht hat als jeder andere. Die unendliche Jenseitigkeit. Seht ihr habt hier diesen Titel Gott ungezähmt. Das will ausdrücken, Gott ist nicht zähmbar. Gott ist für uns nicht einfach fassbar, sondern Gott ist eben auch unendlich jenseitig. Gott kann man nicht einfach in die Tasche stecken. Gott ist viel, viel größer. Gott ist ungezähmt. Natürlich können wir vieles über Gott verstehen und begreifen und erkennen. Vor allem das, was er uns offenbart in seinem Wort, in der Bibel. Aber am Ende bleibt er auch der unendlich jenseitige Gott. Und was ich feststelle ist, wenn ich mit Menschen rede und unterwegs bin, dass viele mir sagen, Philipp, ich kann an einen Gott nicht glauben, der so oder so ist. Mir fällt es schwer, an einen Gott zu glauben, der in der Bibel das oder das tut oder sagt. Und ich verstehe das gut. Ich kann das nachvollziehen. Aber was du damit letztlich sagst ist, ich möchte keinen herrlichen Gott. Ich möchte keinen jenseitigen Gott, sondern ich möchte einen Gott nach meinen Vorstellungen. Und alles, was meinen Vorstellungen nicht entspricht, das kann nicht zu Gott gehören. Das ist das, was wir letztlich dann sagen. Wir wollen einen Gott, den wir fassen können, den wir machen können, den wir uns zusammenschustern können. Es ist der Versuch, Gott in unsere Tasche zu stecken. Es ist der Versuch, den Bodensee in den Vogtlandsee zu füllen. Probiert es mal. Das wird nicht funktionieren. Weil der Vogtlandsee dieses Fassungsvermögen nicht hat. Und wenn du versuchst, Gott in deine Tasche zu stecken, das geht nicht. Gott sprengt dein Fassungsvermögen. Gott lässt sich durch uns nicht zähmen. Gott ist nicht nur unendlich jenseitig, sondern zweitens, die Herrlichkeit Gottes drückt aus, dass Gott von allerhöchster Bedeutung ist. So, und jetzt wird's ein bisschen fancy theologisch. Wir lernen ein bisschen Hebräisch. Das hebräische Wort für Herrlichkeit ist Kavod. Das habt ihr vermutlich noch nie gehört. Spannend wird es, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Wurzel von diesem Wort auch Gewicht oder Schwere bedeuten kann. Das heißt, theologisch müssen wir sagen, die Herrlichkeit Gottes bedeutet, dass Gott das allerhöchste Gewicht, die allerhöchste Bedeutung hat. Das heißt, wenn irgendetwas oder irgendjemand in deinem Leben mehr Gewicht oder mehr Bedeutung hat als Gott, dann hast du die Herrlichkeit Gottes noch nicht erkannt und noch nicht verstanden. Also stellt euch so eine alte Waage vor, ja, wo man sowas einfüllen kann und dann neigt sich das in die eine oder in die andere Richtung, je nachdem, welcher Gegenstand, den ihr da drauf stellt, schwerer ist. Und die Frage ist Gott der Gegenstand sozusagen, der schwerer ist, wo die Waage sich hinneigt in deinem Leben? Oder ist es irgendwas anderes? Ich gebe euch ein, zwei Beispiele. Du kannst auf der einen Seite sagen, ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Aber dann auf der anderen Seite bist du furchtbar geizig, du betrügst bei der Steuer oder lässt Leute schwarz für dich arbeiten. Was sagt uns das? Geld hat mehr Gewicht auf deiner Waage als dein Glaube an Gott, als Gott selbst. Oder du sagst, hey, ich glaube an Gott, ich habe mich an ihn gebunden, ich fühle mich sicher bei ihm. Aber wenn du kritisiert wirst oder wenn Leute dir nicht die Anerkennung und Wertschätzung geben, die du dir wünschst, dann bist du am Boden zerstört. Was sagt uns das? Andere Menschen haben viel mehr Gewicht in deinem Leben, viel mehr Bedeutung als Gott. Und so neigt sich dann die Waage doch ganz oft in unserem Leben auf die falsche Seite. Gott hat das maximale Gewicht, weil er herrlich ist. Und Gott ist in deinem Leben erst als der herrliche Gott präsent, wenn er die höchste Bedeutung hat in allem. Erst dann wird der herrliche Gott präsent und real in deinem Leben. Eine dritte Sache, die wir verstehen müssen, die Herrlichkeit Gottes steht für seine absolute Schönheit. Wenn wir alle Stellen über die Herrlichkeit Gottes in der Bibel zusammennehmen, dann wird deutlich, Herrlichkeit ist Schönheit. Herrlichkeit ist die zusammengefasste Schönheit aller Eigenschaften Gottes. Und versteht er, Schönheit ist existenziell wichtig für uns Menschen. Wir lieben das Schöne, oder? Wir geben unfassbar viel Geld aus, um schön auszusehen. Wir sind angezogen von schönen Menschen. Wir machen gern Urlaub an schönen Orten, wo es dann noch zwei Kugeln Eis zum Preis von einem gibt. Das ist sensationell. Aber der Ort muss schön sein. Wir machen unser Zuhause schön. Wir genießen einen schönen Sonnenuntergang. Wir genießen schöne Musik, die jeder natürlich anders definiert. Aber wir lieben schöne Musik. Wir sind angezogen von schöner Architektur. Wir brauchen Schönheit. Der Mensch ist auf Schönheit gepolt. Und dass Gott herrlich ist, bedeutet, dass er das Schönste ist, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und sobald du anfängst, die Schönheit Gottes zu entdecken, wird es dich natürlicherweise zu ihm hinziehen, weil du auf Schönheit gepolt bist, weil das Schöne dich anzieht. Wer die Schönheit Gottes auch nur ansatzweise anfängt zu entdecken, der wird davon angezogen. Und das Anschauen der Schönheit Gottes ist die großartigste Nahrung für deine Seele. Und das heißt natürlich auch, dass wir Gott in unserem Leben nicht dadurch verherrlichen und nicht dadurch die Ehre geben, dass wir sagen, naja, er ist halt Gott, also muss ich halt zähneknirschend klein beigeben. Ja? Er ist halt Gott, er sitzt halt am längeren Hebel, deswegen versuche ich so halbwegs ihm gehorsam zu sein, aber ganz viel Freude habe ich daran eigentlich nicht. Dieses freudlos zerknirschte Christsein ist überhaupt keine Option. Das darf es eigentlich gar nicht geben. Das kann es eigentlich gar nicht geben, weil Christsein bedeutet, ich habe angefangen, die Schönheit Gottes zu sehen vor meinem inneren Auge und es zieht mich an. Ich fühle mich nicht gezwungen, Gott zu folgen. Ich fühle mich nicht gezwungen, mit ihm zu leben. Ich nehme das nicht irgendwie zähneknirschend in Kauf, weil er halt irgendwie so eine große höhere Macht ist, sondern ich freue mich an ihm. Ich bin begeistert von ihm. Ich habe Sehnsucht nach ihm, weil ich geflasht bin von seiner Schönheit. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und damit sind wir zweitens bei der Frage, wie reagieren wir auf diese Herrlichkeit? Was ist unsere Antwort? Wir sehen die Antwort hier in Hesekiel 1, Vers 28. Hesekiel sagt, als ich die Herrlichkeit des Herrn gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht. Auf das Angesicht fallen kann drei Dinge bedeuten. Es ist entweder ein Akt tiefer Demut. Es könnte zweitens auch ein Akt der Kapitulation sein, im Sinne von, ich werf mich vor dir nieder, du hast gewonnen. Ja. Oder es könnte eine Geste der Anbetung sein. Demut, Kapitulation, Anbetung, ich glaube, hier ist es alle drei Dinge zusammengenommen. Dass Hesekiel die Herrlichkeit Gottes sieht, quasi greifen kann vor seinem inneren Auge und so geflasht davon ist, dass es sein Leben komplett verändert. Meine Frage an dich heute Morgen ist, woran kannst du ablesen, dass du die Herrlichkeit Gottes erkannt hast oder zumindest angefangen hast, sie zu erkennen? Woran lesen wir das ab? Was ist der Gradmesser dafür? Zwei Dinge. Erstens, du erkennst es daran, dass du demütig vor Gott niederfällst. Das sehen wir zum Beispiel bei einem Prophetenkollegen von Hesekiel, bei Jesaja. Im sechsten Kapitel, da hat Jesaja eine Gottesbegegnung im Tempel. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und seine Reaktion beschreibt er dann in Jesaja 6, Vers 5. Da heißt es, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen eigenen Augen. Ich habe ihn gesehen und die natürliche, intuitive Reaktion ist, ich falle auf mein Angesicht in Demut und in Ehrfurcht vor diesem herrlichen Gott. Du kannst nicht im Licht der Herrlichkeit Gottes stehen, ohne gleichzeitig deine eigene Dunkelheit wahrzunehmen. Du kannst nicht Gottes reine Schönheit betrachten, ohne deine Unreinheit und deine moralische Hässlichkeit zu sehen. Du kannst nicht Gottes Größe bestaunen, ohne deine eigene Begrenztheit und Schwäche zu bekennen. Und das sehen wir an so vielen Stellen in der Bibel. Ich gebe euch nur noch zwei Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament bei Hiob. Vielleicht habt ihr von dem noch nie gehört. Manche sicher, andere nicht. Hat eine krasse Gottesbegegnung mitten im Leid, ringt mit Gott. Und am Ende sagt er in Hiob 42, Vers 5, nur durch Hörensagen hatte ich von dir vernommen. Also mit anderen Worten, Gott, du warst immer irgendwie, ich habe mit dir gelebt, aber du warst doch noch irgendwie eine Ecke weg vom Hörensagen. Aber jetzt, sagt Hiob, hat mein Auge dich geschaut und darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Das ist seine Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes. Und im Neuen Testament genau dasselbe, der Apostel Petrus, er ist mit Jesus unterwegs, sieht, welche Wunder Jesus tut, ist total geflasht, begeistert, kann das kaum fassen und seine Reaktion wird dann beschrieben in Lukas 5, Vers 8. Petrus warf sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ihr Lieben, der Punkt ist, wenn du dieses demütige, existenzielle Bekennen deiner eigenen Sündhaftigkeit noch nicht erlebt hast, dann hast du noch nicht viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen und erkannt in deinem Leben. Wenn du diese tiefe Erschütterung deiner Selbstgerechtigkeit nicht kennst, das Ende von Arroganz und Überheblichkeit, wenn du dir immer noch besser vorkommst als die anderen und wenn du immer noch denkst, Gott müsste wahnsinnig begeistert sein, dass er dich in seinem Team hat, dann mangelt es dir an echter Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in deinem Herzen, in deinem Leben. Denn wer die Herrlichkeit Gottes anfängt zu erkennen, der wird demütig und wirft sich vor Gott nieder. Woran kannst du es noch ablesen, dass du die Herrlichkeit Gottes erkennst? Zweitens, wenn du Gott bedingungslos nur um seiner selbst willen begegnest und ihm dienst. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, ist Gott eher so eine Art Hilfsmittel für dich, um Dinge zu bekommen, die du dir wünschst. Ja, Gott als Hilfsmittel. Du kommst in den Gottesdienst. Warum? Weil du Inspiration brauchst. Weil du die Gemeinschaft genießt. Weil hier Menschen sind, die du magst und die vielleicht ein Stück deine Einsamkeit ausfüllen. Warum betest du? Weil Gott dir bitte Dinge geben soll, die du nötig zu haben glaubst. Weil er dich segnen soll. Weil er in schweren Zeiten dir beistehen soll. Gott soll dir etwas geben. Warum dienst du Gott? Warum setzt du dich ein für ihn? Vielleicht in dieser Kirche. Wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht weil die Anerkennung und die Wertschätzung, die du dafür bekommst, der eigentliche Antrieb sind. Aber wenn du von der Herrlichkeit Gottes erfasst bist und sei es nur ein kleines bisschen, dann begegnest du Gott, dann dienst du Gott, dann bist du Gott gehorsam, dann aus einem völlig anderen Grund, nämlich weil er dir wichtig ist. Du tust es um seinetwillen, weil seine Schönheit, seine Herrlichkeit dich anzieht, weil du ihn willst und nicht das, was er dir gibt. Also um es mal auf einen Satz einzudampfen, wer die Herrlichkeit Gottes erkannt hat, der möchte Gott selbst und nicht das, was Gott einem gibt. Erst wenn dir Gott selbst wichtiger und größer ist als das, was er dir geben könnte an Gutem. Erst dann ist Herrlichkeit Gottes präsent in deinem Leben. Und damit sind wir drittens und zum Schluss bei der Frage, wie erfasst uns denn jetzt diese Herrlichkeit Gottes? Wie kriegen wir die reingeholt in unser Herz, in unser Leben? Wie geht das? Was ist unser Zugang? Wie kommen wir dahin? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal noch ein ganz grundsätzliches Problem wahrnehmen und das besteht darin, dass wir generell eigentlich überhaupt keinen Zugang zur Herrlichkeit Gottes haben. Wenn wir kurz zurückspulen, ziemlich an den Anfang des Alten Testaments, nach dem Auszug aus Ägypten, da steigt Mose auf den Berg Sinai und er sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit greifen können, sehen können, erfassen können. Und wisst ihr, wie Gott reagiert? Gott antwortet Mose, wenn ich dir den vollen Ausdruck meiner Herrlichkeit zeigen würde, dann würd's dich umhauen. Du würdest es nicht überleben. Es würde dich töten, weil ich heilig bin und weil du sündig bist. Ich kann dir einen kleinen Abglanz zeigen meiner Herrlichkeit, aber die volle Herrlichkeit würde ich zerstören. Du könntest es nicht aushalten. Und vor diesem Hintergrund müssen wir die Frage stellen, wie können wir dann Zugang finden zur Herrlichkeit und zur Schönheit Gottes? Wie geht das, ohne dass wir sterben? Wie werden wir erfasst von dieser Herrlichkeit, so dass wir tatsächlich demütig mit diesem Gott leben und ihn lieben um seiner selbst willen? Wie geht das? Die Antwort, und vielleicht überrascht euch das, die Antwort hat mit dem Regenbogen zu tun. Die Antwort hat mit dem Regenbogen zu tun. Wenn wir in unseren Text nochmal reinschauen, dann sagt Hesekiel in Vers 28, ziemlich am Ende dieser großen Vision, er sagt, wie der Regenbogen in den Wolken steht, wenn es geregnet hat. So glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes wird hier verglichen mit einem Regenbogen. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen biblischen Kontext. Es gibt eine weitere Stelle in der Bibel, wo der Regenbogen vorkommt. In Hesekiel 1 und noch an der zweiten Stelle, nämlich bei Noah, in der Noah-Story. Nach der großen Sintflut, wo Gott dann den Regenbogen an den Himmel in die Wolken setzt und sagt, das ist mein Zeichen für euch, dass ich die Erde nicht mehr durch eine Flut zerstören werde. Diese Art des Gerichts wird es nicht mehr geben und mein Zeichen dafür ist der Regenbogen, ein Zeichen meiner Gnade. Und jetzt wird's spannend. Das hebräische Wort, das wir in 1. Mose 9 bei Noah finden und hier in Hesekiel 1, ist das Wort für einen Kriegsbogen. Das hier ist kein Kriegsbogen, aber das soll euch helfen, euch das ein bisschen vorzustellen. Ein Bogen, ein Kriegsbogen. Das heißt, es ist von diesem Bogen die Rede in der Bibel und das Gnadenzeichen bei Noah ist eigentlich ein Kriegsbogen, der im Himmel hängt, ein Instrument, mit dem Menschen getötet wurden, womit Pfeile des Todes abgeschossen wurden. Und jetzt stellt euch mal die Frage, in welche Richtung geht denn der Bogen? Schaut euch mal diese zwei Bilder an. Geht der Bogen, so wie das linke Bild hier, nach unten? Wenn das so wäre, dann würde der Pfeil des Gerichts und der Pfeil des Zornes immer noch nach unten zeigen, wo wir Menschen sind. Versteht ihr? Aus dem Himmel runter zu uns Menschen. Dann würde Gott sagen, Freunde, irgendwann werde ich vielleicht nochmal so einen Pfeil des Zorns und des Gerichts über eure Sünde abschießen und dann wird es euch treffen. Und zwar richtig. Aber das Schöne ist, dass Gott den Kriegsbogen genau umgekehrt in die Wolken an den Himmel setzt. Und der Pfeil des Zorns und des Gerichtes zeigt wohin? Er zeigt nach oben. So als wollte Gott sagen, Leute, ich liebe euch so sehr, dass ich euch nicht mehr auf diese Art und Weise richten werde. Und wenn es nötig ist, dann richte ich den Pfeil in meine eigene Richtung. Wenn es nötig ist, trifft der Pfeil der Heiligkeit und der Gerechtigkeit und des Zornes mich selbst. Und es war nötig. Es war nötig und das sehen wir am Kreuz. Dort, wo Jesus sich in die Pfeile wirft, die eigentlich uns hätten treffen müssen. Unsere Strafe trägt. Unser Gericht erduldet. Und sich treffen lässt von den Pfeilen dieses Kriegsbogens. Bleibt zum Schluss die Frage, was hat das mit der Herrlichkeit Gottes zu tun? Ziemlich viel. Warum? Weil der Regenbogen und das Kreuz zusammengehören. Seht ihr, bei Hesekiel, da ist der Regenbogen das große Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir ins Neue Testament gehen, ins Johannesevangelium, dann hören wir Jesus sagen, kurz vor seinem Tod am Kreuz, Johannes 17, Vers 1, Vater, die Zeit ist jetzt da, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das heißt, die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes ist am deutlichsten offenbart am Kreuz. Dort, wo der Kriegsbogen der Gerechtigkeit endgültig zum Regenbogen der Gnade wird. Wo deutlich wird, der Bogen ist tatsächlich auf Gott gerichtet und Jesus wirft sich in unsere Pfeile. Steht er, als Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch auf diese Erde kam, da hat er seine göttliche Herrlichkeit und seine göttliche Schönheit abgelegt. Wir lesen das in Jesaja 53, Vers 2 und 3. Da heißt es, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Wir sind gepolt auf Schönheit und dann sehen wir Jesus und sind als Menschen abgestoßen, sagt Jesaja, weil er so hässlich, so ohne Schönheit, so ohne Herrlichkeit erscheint am Kreuz. Er war der Allerverachtetste und der Unwerteste. Meine Lieben, wir müssen uns die Frage stellen, warum hat Jesus das getan? Warum war er bereit, seine Herrlichkeit abzulegen? Und die einzige Antwort ist, er hat es getan, damit wir wieder Zugang bekommen zu dieser Herrlichkeit. Jesus legt sie ab und wir bekommen sie. Weil nicht mehr unsere Ungerechtigkeit und charakterliche Hässlichkeit zählt, sondern das, was wir durch den Glauben an Jesus bekommen. Wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit. Wir sind durch den Glauben in Christus, und eigentlich müssten wir jetzt eine ganze Predigt halten über das, was in Christus bedeutet. Ich mach's in aller Kürze. Wer im Glauben in Christus ist, für den gilt all das, was für Jesus gilt. Und das heißt zum Beispiel, lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen, dass wenn du an Jesus glaubst, dann liebt Gott dich mit derselben Liebe, mit der er seinen eigenen Sohn liebt. Der Vater hat dasselbe Wohlwollen an dir. Ob du das begreifen kannst oder nicht, er hat dasselbe Wohlwollen an dir, das er mit seinem einzigen Sohn hat. Das ist der Wechsel. Jesus hat die Pfeile für uns abgefangen, damit wir wieder Zugang bekommen zu dieser Herrlichkeit. Und wenn du dich diesen Gedanken aussetzt, dann hat es genau die Auswirkungen, über die wir eben gesprochen haben. Es lässt dich demütig vor dieser herrlichen Liebe niederfallen und du fängst gleichzeitig an, diesen Herrn immer mehr um seiner selbst willen zu lieben. Nicht aus Eigennutz, nicht weil dich jemand zwingt, nicht weil du ihm unbedingt gehorchen musst, sondern du willst ihm gehorchen, du willst ihm vertrauen, du willst mit ihm leben. Und du willst ihm dienen, weil seine Herrlichkeit, die Gesamtsumme aller grandiosen Eigenschaften Gottes, dich komplett erfasst hat. Ihr Lieben, dass Jesus seine Herrlichkeit aufgegeben hat, für dich und für mich ist das Herrlichste und das Schönste, was auf dieser Erde jemals passiert ist. Es gibt nichts Schöneres. Paulus drückt es so aus in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir auf dem Angesicht von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Auf dem Angesicht von Jesus Christus. Und hier merkt ihr, jetzt christlicher Glaube ist auf der einen Seite ziemlich komplex, aber im Kern auch ziemlich einfach. Wenn du dich danach sehnst, dass dein Leben umgekrempelt wird, dass Gott dein Leben verändert, was musst du tun? Das Angesicht von Jesus Christus anschauen. Du musst in deinem Alltag Wege finden, Jesus anzuschauen, indem du über seine Worte in der Bibel meditierst, nachdenkst, darauf rumkaust, sie auf dein Herz legst, bis dein Herz zu schmelzen anfängt, weil du von seiner Herrlichkeit erfasst bist. Das Angesicht von Jesus Christus anschauen, das wird dir den Zugang bringen zu Gottes Herrlichkeit und das verändert alles. Und das Abendmahl, das wir jetzt gleich gemeinsam feiern, ist eine besondere Möglichkeit, um Zugang zu gewinnen zu dieser Herrlichkeit Gottes. Es ist eine wiederholte Möglichkeit, immer und immer wieder zu praktizieren im Gottesdienst. Eine echte Chance, um den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu sehen, auf unser Herz zu legen und so die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr zu erfassen. Es ist eine Möglichkeit, jetzt in diesem Moment für dich innerlich und ganz persönlich das nachzuvollziehen, was Hesekiel erlebt hat. Als ich die Herrlichkeit Gottes, sagt er, gesehen hatte, da fiel ich auf mein Angesicht. Das ist mein Gebet, mein Wunsch, meine Hoffnung, dass das passiert in den nächsten Momenten, dass wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus sehen im Abendmahl und dann innerlich es auf unser Angesicht werfen und Gottes Herrlichkeit anbeten. Amen.